Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Mario Dobowiszek im Studio. Herzlich willkommen am 21. Juni, dem längsten Tag des Jahres. Ab morgen wird es allmählich wieder früher dunkel, Abend für Abend, Nacht für Nacht. Und es bleibt zu hoffen, dass das lediglich für unseren Tag-Nacht-Rhythmus gilt und nicht für die politische Großwetterlage. Denn die ist schon recht düster. Wenn wir etwa an den Persischen Golf blicken, wo der US-Präsident heute zugibt, einen Angriff auf den Iran in letztem Moment wieder abgeblasen zu haben. Wir schalten gleich zu unserem Korrespondenten nach Washington. Das Bundeskabinett beschließt die Reform der Grundsteuer und der EU-Gipfel in Brüssel vertagt seine Entscheidung über das Spitzenpersonal nach der Europawahl. Unser Hintergrund ab 1840 befasst sich mit Rechtsterrorismus in Deutschland. Seit Wochen warnen Experten davor, dass nur noch ein Funke, eine vielleicht unbedarfte Handlung, eine hitzige Reaktion fehle, um den Persischen Golf in einen Krieg zu stürzen. Und ein solcher Funke hätte der Abschuss einer US-Drohne gestern sein können. So zeigt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel im Rund der Regierungschefs heute auf dem EU-Gipfel besorgt mit Blick auf die Lage am Golf.
Also was den Iran anbelangt, um damit zu beginnen, gab es Gespräche zwischen den außenpolitischen Beratern am Rande. Natürlich sind wir besorgt über die Situation und setzen auf diplomatische Verhandlungen, auf eine politische Lösung einer sehr angespannten Situation.
Eine sehr angespannte Situation, sagt die Kanzlerin. Die Kriegsgefahr zwischen den USA und dem Iran ist zum Greifen nah. Mehr noch, fast hätten die USA den Iran militärisch angegriffen und damit auf den Abschuss einer US-Drohne reagiert. Angeblich nur 10 Minuten fehlten noch bis zum geplanten Schlag der US-Streitkräfte gegen 3 Ziele im Iran. Dann hätte US-Präsident Trump den Angriff noch buchstäblich im letzten Moment abgebrochen. Mein Kollege Philipp May in unserem Studio in Washington, da haben sich ganz offensichtlich die Ereignisse seit gestern überschlagen. Fassen Sie doch für uns noch einmal zusammen, was seit dem Drohnenabschuss gestern geschehen ist.
Ich gehe am besten einfach mal chronologisch vor. Also es ging natürlich erstmal los mit Diskussion. Wie soll man dann überhaupt reagieren auf diesen Drohnenabschuss und vor allem auf Seite von Trumps Republikanern? Da gab es eben relativ viele, die genau das gefordert haben, nämlich einen gezielten Gegenschlag, um dem Iran die Grenzen aufzuzeigen. Zum Beispiel Lindsey Graham aus South Carolina, ein enger Trump-Verbündeter. So, und dann trat Trump gegen Mittag selbst vor die Presse am Rande eines Treffens mit dem kanadischen Premier Trudeau. Und zwar hat er da gesagt, dass der Iran einen großen Fehler gemacht habe. Die Drohne sei klar über internationalen Gewässern gewesen. Aber irgendwie haben wir alle gespürt, der will eine Eskalation vermeiden. Der will keinen Militärschlag. Zum Beispiel hat er gesagt, er glaube, das sei die Tat eines einzelnen Irren gewesen und eben nicht des Regimes. Er hat also gewissermaßen die Hand ausgestreckt, die Iraner aber, muss man so sagen, klar zurückgewiesen haben, indem sie ihrerseits darauf beharrten, die Drohne sei auf iranischem Hoheitsgebiet abgeschossen worden und auch vermeintliche Beweise präsentiert haben. Und so haben wir uns alle gefragt, wie geht's jetzt weiter? Bis dann in der Nacht die ersten Eilmeldungen kamen, dass Trump offenbar schon sein Okay, sie haben es gesagt, für einen begrenzten Militärschlag gegeben hatte, ihn aber dann doch wieder zurückgezogen. Wieder großes Rätselraten, bis Trump dann vor circa 3 Stunden selbst getwittert hat. Ich lese es mal ganz kurz vor, beziehungsweise ich fasse es zusammen. Das Militär sei cooked and loaded gewesen. Mit anderen Worten, alles war bereit und 10 Minuten bevor der Militärschlag starten solle, habe er nochmal gefragt, wie viele Tote es denn geben werden. Auf die Antwort 150, Sir, habe er entschieden, den Angriff abzubrechen, weil das sei unverhältnismäßig. Er habe Zeit, die Sanktionen gegen den Iran, die würden ja wirken.
Was sagt all das über die Lage der Trump-Regierung aus? Was steckt hinter diesem Hin und Her?
Ja, es sagt vor allem aus, dass es einen Riss gibt, ganz offensichtlich, der quer durch seine Administration geht. Da haben ohne Frage die Kriegstreiber die Oberhand, allen voran der nationale Sicherheitsberater John Bolton. Der hat schon vor vier Jahren, zu Obamas Zeiten, in der New York Times einen Gastbeitrag geschrieben mit dem Titel »Bombardiert den Iran, um Irans Bombe zu stoppen«. Also was der will, das ist eigentlich ziemlich klar. Aber Trump, das kann man sicher sagen, der will keinen Krieg. Das hat er im Wahlkampf versprochen, dass er die Truppen nach Hause holt. Und nun hat er sich tatsächlich trotzdem von den Falken in seiner Regierung immerhin an den äußersten Rand wirklich einer militärischen Auseinandersetzung treiben lassen. Und der Druck in der Republikanischen Partei, die Vergeltung sehen will, beziehungsweise viele in der Republikanischen Partei, der ist nicht kleiner geworden. Also es ist jetzt wirklich die Frage, ob Trump dem Druck aus den eigenen Reihen noch einmal standhält, wenn es zu einer ähnlichen Situation kommen sollte.
Ist das also nur noch eine Frage der Zeit, bis die Situation doch eskaliert?
Naja, sie kann auf jeden Fall jederzeit eskalieren. Es gibt aber auf der anderen Seite auch kleine Zeichen heute von beiden Seiten, die man zumindest so interpretieren kann, dass man es eben doch noch nicht auf die Spitze treiben will. Michael Pompeo, Außenminister und auch einer, der als Falke gilt, hat jetzt eine offizielle rote Linie verkündet. Und zwar für den Fall, dass es tote US-Soldaten gibt. Dann würde man losschlagen. Das ist ja bei der Drohne nicht der Fall gewesen, logischerweise. Und gleichzeitig hat der Luftwaffenchef des Irans erklärt, man hätte auch ein bemanntes Flugzeug abschießen können, das sich angeblich auch auf dem iranischen Hoheitsgebiet befunden habe. Aber man habe die Drohne gewählt. Also die rote Linie ist gezogen. Aber noch befindet man sich eben diesseits davon.
Philipp May in Washington, vielen Dank. Wie oft schon hieß es in den vergangenen Wochen, die Einigung ist da, die Grundsteuerreform, sie steht. Da kamen viele Journalisten nicht mehr mit und selbst die Protagonisten, die Politiker, ergaben sich in einem Reigen aus Verkünden, Dementieren, Relativieren und Wiederverkünden. Fast wäre da die tatsächliche Einigung dann unter den Tisch gefallen. Die kam am Montag, heute nun der Vollzug. Ebenfalls nicht mehr ganz so spektakulär, per Umlaufmappe haben die Ministerinnen und Minister der Großen Koalition den Gesetzentwurf nun gebilligt und auf den Weg gebracht. Schon kommende Woche soll der Bundestag darüber beraten, auch über die umstrittene Klausel, nach der jedes Bundesland das Recht haben soll, sein eigenes Ding bei der Grundsteuer zu drehen, die ja eigentlich nach der Reform gerechter werden sollte, weil sie Wert des Bodens und die durchschnittliche Miete berücksichtigt. Aus Berlin Sebastian Engelbrecht.
Die Einigung, die die Bundesregierung vermeldet, ist eigentlich keine, denn aufgrund einer sogenannten Öffnungsklausel soll jedes Bundesland künftig die Grundsteuer nach seinen eigenen Kriterien erheben dürfen. Der Gesetzentwurf, den die Bundesregierung beschloss, erlaubt Bayern, die Grundsteuer je nach Größe des Grundstücks zu erheben. Auch Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg könnten sich für dieses Modell entscheiden. Zugleich können die übrigen Bundesländer andere Parameter zugrunde legen, die Bundesfinanzminister Olaf Scholz ursprünglich einheitlich einführen wollte. In den meisten Ländern werden künftig die Höhe der Miete, das Alter des Gebäudes und der Wert des Grundstücks über die zu zahlende Grundsteuer entscheiden. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt feiert die Einigung als Erfolg für Bayern.
Da haben wir uns zu 100% durchgesetzt. Die Länder können zukünftig vollumfänglich abweichen mit einer eigenen Gesetzgebung bei der Grundsteuer. Das ist für Bayern ganz besonders wichtig, weil wir das Modell vom Bundesfinanzminister für bürokratisch erachten und glauben, dass es auch zu Steuererhöhungen führt. Wir werden ein unbürokratisches Modell, ein Einfachsteuermodell machen, das nicht zu Steuererhöhungen führt und die Bürger nicht zusätzlich belasten wird.
Die Ministerien stimmten dem Gesetzentwurf im schriftlichen Umlaufverfahren zu, denn die Zeit drängt. Die Bundesregierung will das Gesetz noch vor der Sommerpause in erster Lesung durch den Bundestag bringen. Es soll noch in diesem Jahr in Kraft treten. Das hatte das Bundesverfassungsgericht gefordert, als es im April vergangenen Jahres die Vorschriften zur Grundsteuer für veraltet und verfassungswidrig erklärt hatte. Für die SPD begrüßte der kommissarische Bundesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel den Kompromiss. Eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Kommunen sei so für die kommenden Jahre gesichert.
Die Kuh ist damit vom Eis. Es sind immerhin fast 15 Milliarden, die weggefallen wären für die kommunale Daseinsvorsorge, wenn es bis zum Ende des Jahres keine Vereinbarung gegeben hat.
In der Summe werden die Steuerzahler durch die neu berechnete Grundsteuer nicht höher belastet. Allerdings werden manche Bürger künftig mehr, andere weniger als bisher zahlen müssen. Der Haken an der Einigung, die keine wirkliche Einigung ist, Voraussetzung für die Öffnungsklausel, die jedem Bundesland eine eigene Regelung der Grundsteuer erlaubt, ist eine Grundgesetzänderung. Dafür wird die Koalition im Bundestag auf die Zustimmung von Teilen der Opposition angewiesen sein. FDP-Chef Christian Lindner kündigte bereits an, dass seine Partei die Vorschläge der Großen Koalition zur Grundsteuerreform konstruktiv ansehen werde.
Der Bericht von Sebastian Engelbrecht. Eigentlich hatten sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union vorgenommen, auf ihrem ersten großen Gipfel nach der Europawahl über das Spitzenpersonal zu entscheiden. Doch die Entscheidung haben sie vertagt. Nachdem sie ja direkt nach der Wahl schon zusammensaßen und sich anders als das EU-Parlament nicht darauf festlegen wollten, dass einer der Spitzenkandidaten aus dem Wahlkampf am Ende auch tatsächlich Kommissionspräsident werden solle. So bleibt die Frage aller Fragen weiter offen und es bahnt sich ein Konflikt mit dem Parlament an. Aus Brüssel, Volker Fintammer.
Der scheidende Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker war wohl der Einzige, der nach diesem Gipfeltreffen einige Lacher auf seiner Seite hatte, als er am frühen Morgen nach den schwierigen Gesprächen über das künftige Personal an der Spitze der EU-Kommission erklärte:
J'ai noté avec beaucoup d'amusement qu'il est très difficile de me remplacer.
Ich habe mit viel Vergnügen festgestellt, wie schwer es ist, mich zu ersetzen. Doch die Lacher überdeckten natürlich auch, dass sich die 28 Staats- und Regierungschefs bei ihrem ersten Anlauf in dieser Frage festgefahren hatten und dass jetzt absehbar keiner der bisherigen Spitzenkandidaten, also weder Manfred Weber noch Franz Timmermans, die nötige Zustimmung von Rat und Parlament bekommen würde, selbst wenn die jeweiligen politischen Lager, die konservative Europäische Volkspartei wie die europäischen Sozialdemokraten, sie jetzt zum Abschied noch einmal hochhalten.
Also für mich steht jetzt erstmal das Konsultationsergebnis von Donald Tusk fest, dass keiner dieser Spitzenkandidaten eine Mehrheit im Europäischen Rat hat. Und ich sehe im Augenblick nicht, dass sich an dieser Feststellung etwas ändern kann,
erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie habe darüber auch schon mit Manfred Weber gesprochen, der nach dem Modell der Spitzenkandidaten eigentlich der Favorit für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten gewesen wäre, aber dafür bislang auch keine Mehrheit im EU-Parlament zustande bringen konnte und dessen Anspruch vor allem beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf Ablehnung stieß, was sowohl mit der Person Weber als auch dem sogenannten Spitzenkandidatenprozess zu tun hat.
Ce système n'existe pas dans nos traités. Les traités sont clairs en la matière.
Dieses System existiert in unseren Verträgen nicht. Die Verträge sind an dieser Stelle eindeutig. Bis zu einem weiteren Sondergipfel am 30. Juni will man sich jetzt Zeit geben, um ein neues Personaltableau zu finden, das sowohl unter den Regierungschefs als auch im Parlament die nötige Zustimmung bekommen kann. Dabei geht es um den Posten des Präsidenten der EU-Kommission, der EU-Außenbeauftragten, dem Präsidenten des Europäischen Rates und in weiterer Ferne auch dem künftigen Präsidenten der Europäischen Zentralbank. Sie stehe jedenfalls für keinen dieser Jobs zur Verfügung, betonte Merkel, und das sollte so langsam auch mal respektiert werden. Und im Blick auf das angespannte Verhältnis zu Frankreich, betonte die Kanzlerin:
Ich möchte keine Entscheidung gegen Frankreich treffen und ich glaube, Frankreich möchte auch keine Entscheidung gegen Deutschland treffen. Und insofern müssen wir uns zusammenraufen.
Das aber muss schnell gehen. Die kommenden 8 Tage sollen die Lösung bringen. Nicht ganz so verfahren sind dagegen die Einigungen zur Eurozone und in der Klimapolitik, auch wenn man da jeweils nicht von einem Durchbruch sprechen kann. Macrons Idee eines Budgets für die Eurozone wurde in einer stark zurechtgestutzten Form angenommen und soll im EU-Haushalt angesiedelt, vor allem zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Angleichung der wirtschaftlichen Verhältnisse beitragen. Nicht aber als Geldreserve, die in Krisenzeiten angezapft werden könnte. Und in der Klimapolitik wollen bislang nur 24 der 28 Staaten dafür Sorge tragen, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden. Polen, Ungarn und Tschechien wollen aber noch länger an der Kohle als Primärenergieträger festhalten können. Von einem klimapolitischen Misserfolg wollte am Ende in Brüssel dennoch keiner sprechen.
Volker Fintermer meldete sich aus Brüssel, wo es also im Kern ums Personal ging. Und darum geht es auch gerade in Großbritannien. Genauer um die Nachfolge von Theresa May als Chefin der konservativen Tories und damit auch um das Amt der Premierministerin. Künftig wohl wieder des Premierministers, männliche Endung, denn im parteiinternen Rennen um den Posten schicken die Abgeordneten der Tories Boris Johnson und Jeremy Hunt in mehr als ein Dutzend Regionalkonferenzen der Parteimitglieder. Aus London berichtet Sven Weingärtner.
We therefore declare that Jeremy Hunt and Boris Johnson are going forward to a vote of the qualifying membership of the Conservative and Unionist Party.
Dass Boris Johnson einer der beiden sein würde, war klar. Er galt von Anfang an als Favorit. Tatsächlich konnte er die meisten Stimmen für sich verbuchen und seinen Vorsprung von Runde zu Runde ausbauen. Zum Schluss hatte er die Unterstützung von mehr als der Hälfte der konservativen Unterhausabgeordneten. Auch bei der Parteibasis kommt der gerade in dieser Woche 55 Jahre gewordene Johnson gut an. In einem seiner zuletzt relativ seltenen Interviews verspricht er, dass er Großbritannien als Premierminister bis Ende Oktober aus der EU führen werde, egal ob mit oder ohne Austrittsabkommen.
The only way to make sure that we convince our partners that we're determined to get that outcome is to prepare for no deal.
Mit der Drohkulisse eines No-Deals glaubt Johnson, Zugeständnisse erzwingen zu können. Zuletzt hatte er sogar angekündigt, die vereinbarte Schlussrechnung für den EU-Ausstieg in Höhe von rund 44 Milliarden Euro nicht zu bezahlen. Ausgeschieden als möglicher Gegner für Johnson ist Umweltminister Michael Gove. Er hatte sich ein enges Rennen um den zweiten Platz in der Stichwahl ums Amt des Premierministers mit Außenminister Jeremy Hunt geliefert. Hunt hat es nun knapp geschafft. Er ist im Vergleich zu Johnson der blassere und weniger aussichtsreiche, aber dafür der deutlich diplomatischere Kandidat. Und er hält sich für den einzigen, der das Austrittsabkommen noch einmal aufschnüren und bessere Bedingungen mit den 27 EU-Staaten aushandeln kann.
The best way to Brexit is by sending the European Union a prime minister that they will engage with. A tough negotiator, someone who has a bottom line and won't give up.
Was ihn zum besten Verhandlungspartner macht, lässt der 52-Jährige offen. Hunt war ursprünglich gegen einen Brexit und sagt jetzt, dass er auch eine nochmalige Verschiebung des Austrittstermins in Kauf nähme, wenn sich ein besseres Abkommen aushandeln ließe. Aus den anderen Mitgliedsländern der EU gab es bisher allerdings keine Anzeichen für ein weiteres Entgegenkommen. Vor einem Austritt ohne Abkommen, vor einem No-Deal, hat die Briten zuletzt der niederländische Ministerpräsident gewarnt. Die Folgen würden von vielen unterschätzt, sagt Mark Rutte.
The impact on the United Kingdom economy, the society, everything is huge.
Auch der britische Finanzminister Philip Hammond plädiert für einen geregelten Austritt aus der EU. Andernfalls würde die Wirtschaft erheblich geschädigt und Großbritannien drohe auseinanderzufallen. Dass der von Theresa May ausgehandelte Vertrag das britische Parlament passiere, nur weil es einen neuen Premierminister gibt, glaube er nicht, sagt Hammond. Deshalb bräuchten die beiden Bewerber einen Plan B.
Then the question to the candidates is not what is your plan, but what is your plan B?
Der Bericht von Sven Weingärtner aus London über die Suche nach dem Nachfolger von Theresa May an Spitze von Tory-Partei und Regierung. Proteste vor dem Parlament in Georgien. In der Nacht kommt es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. 240 Menschen werden dabei verletzt. Am Tag danach gehen die Proteste weiter. Marta Wilczynski.
Nach den gewaltsamen Protesten in der vergangenen Nacht vor dem Parlament in der georgischen Hauptstadt Tiflis hat sich der Ton zwischen Russland und Georgien erneut verschärft. Auf Facebook bezeichnete die georgische Präsidentin Salome Zurabishvili Russland als Feind, der sich in die inneren Angelegenheiten des Landes einmische. Die russische Seite hingegen sprach von einer Provokation, die von den Anhängern des georgischen Ex-Präsidenten Saakaschwili ausginge. Auslöser der gestrigen Proteste mit mehreren tausend Teilnehmern war eine Rede des russischen Duma-Abgeordneten Sergei Gavrilov, der an einer Parlamentariertagung in Tiflis teilnahm. Im Parlamentssaal hatte er sich auf den Stuhl gesetzt, auf dem ansonsten der Parlamentspräsident sitzt. Daraufhin haben georgische Oppositionspolitiker das Podium gestürmt und die Bürgerinnen und Bürger zum Protest vor dem Parlamentsgebäude aufgerufen. Der Abgeordnete Gavrilov selbst sagte heute nach seiner Rückkehr nach Moskau, dass die Platzauswahl auf Vorschlag der georgischen Seite erfolgt sei. Und auch der georgische Premier Mamuka Bakhtadze gab zu, dass hier ein Fehler begangen worden sei. Den Protest der Bürger bezeichnete er als gerecht, kritisierte aber, dass die Opposition ihn für ihre Zwecke missbrauche.
Marta Wilczynski berichtete. Der Verdächtige im Fall des ermordeten Politikers Walter Lübcke war Medienberichten zufolge deutlich länger und intensiver mit der rechtsextremen Szene vernetzt als bislang bekannt. Nikolaus Steiner.
Am 23. März dieses Jahres hatte Stefan E. an einer konspirativen Veranstaltung im sächsischen Mücker teilgenommen. Das belegen Fotos, die das ARD-Magazin Monitor zusammen mit einem Sachverständigen ausgewertet hat. Auf den Bildern ist Stefan E. gemeinsam mit Mitgliedern der Neonazi-Organisation Combat 18 und der Vereinigung Brigade 8 abgelichtet. Combat 18 wurde als bewaffneter Arm des Neonazi-Netzwerks Blood and Honor gebildet, das wiederum als zentrale Unterstützergruppe der Terrorvereinigung NSU gilt. Die von Monitor ausgewerteten Fotos zeigen außer Stefan E. unter anderem auch Stanley R., der als eine zentrale Figur des deutschen Combat 18 gilt. Offenbar alte Bekannte. Schon im Jahr 2002 hatten beide an einer NPD-Wahlkampfveranstaltung teilgenommen. Der Verfassungsschutz ging bislang davon aus, dass Stefan E. in den vergangenen 10 Jahren nicht mehr so deutlich als Rechtsextremist in Erscheinung getreten sei.
Soweit Nikolaus Steiner. Es ist wieder Freitag. Wieder haben an vielen Orten Schülerinnen und Schüler für eine bessere Klimapolitik demonstriert. Fridays for Future. Mit zigtausend Teilnehmern, so sagen es jedenfalls die Veranstalter, war es in Aachen heute die bislang aus dieser Reihe größte Kundgebung in Deutschland. Das macht wohl auch die Nähe zum Hambacher Forst, der ursprünglich dem Braunkohletagebau weichen sollte. So vermischten sich heute ganz unterschiedliche Demonstranten in Aachen und unsere Reporterin Vivien Leue war mit dabei.
20.000 Menschen waren erwartet worden. Am Ende wurden es fast doppelt so viele.
Ja, mega.
Das ist total toll. Also aus der Band, die da vorne spielt, das macht so gute
Laune. Es ist aber auch total notwendig, glaube ich, einfach hier zu sein.
Ich finde es erstmal toll, dass die Bewegung so entstanden ist, so groß ist, sich hält.
Aus der ganzen Bundesrepublik und mehr als einem Dutzend anderen Ländern waren die Schüler und Studenten nach Aachen gereist, um ein Zeichen zu setzen, wie der 19-jährige Vincenzo aus Neapel.
We are here representing Fridays for Future Italia. And we arrived this morning.
Ada Mirbach ist aus Berlin angereist. Dort sind schon Sommerferien, sagt die 17-Jährige. Aber das Klima, das sei wichtiger als Ferien.
Wir müssen es tun, wenn wir eine lebenswerte Zukunft haben wollen. Die Wissenschaft sagt, wenn man es jetzt angeht, können wir die Kurve noch kriegen. Und deshalb ist es eben wichtig, jetzt anzufangen und es nicht vor sich herzuschieben.
Es waren auch noch jüngere Teilnehmer unterwegs, der 12-jährige Linus aus Mainz zum Beispiel. Er ist mit seiner Mutter und zwei älteren Brüdern angereist und ist auch in seiner Heimatstadt schon häufig bei den Freitagsdemos gewesen.
Weil es mir einfach wichtig ist, dass die Politik endlich aufwacht und etwas gegen den Klimawandel tut und endlich aufhört mit den lächerlichen Sachen, die sie sagen. 2038 Kohleausstieg oder 36 ist einfach nur ein Witz.
Mutter Andrea Lohmann ist stolz auf ihren Sohn.
Also wir haben früher gegen die Atomkraftwerke demonstriert und ich finde, deren Anliegen ist mindestens genauso legitim und es ist ja auch unser Anliegen, ja, weil ein paar Jahre leben wir auch noch.
Viele Eltern und auch Großeltern haben hier in Aachen ihre Jüngsten begleitet. Zum Teil mit eigenen Plakaten aller Opa for Future. Plötzlich werde am Küchentisch über Fleischkonsum diskutiert oder ob die nächste Flugreise wirklich nötig ist.
Aber wir finden es voll peinlich, dass ältere konservative Menschen sagen, die schwänzen Freitagsschule, was soll die Scheiße?
Und auch von der Band Culture Candela, die zu Beginn der Kundgebung für Stimmung sorgte, gab es Lob.
Das ist ein Movement, was bitte nicht aufhören soll. Vielen Dank, dass ihr das macht.
Aufhören, daran denken die Fridays for Future Schüler noch lange nicht. Ihre Forderungen, ein Braunkohleausstieg weit vor 2038 und die Abschaltung vieler Kraftwerke schon ganz schnell, die sind noch lange nicht erfüllt. Und deshalb werden sie weiter auf die Straße gehen.
Was ich gehört habe von der Wissenschaft, was ich gelesen habe, es ist machbar. Man muss sich eben sehr, sehr viel Mühe geben und sich reinhängen.
Also ich hoffe, dass wir eine sehr zähe Generation sind, weil es sie einfach braucht. Die Generationen vor uns haben das nicht geschafft, es hat sich nie durchgesetzt. Wir sind ja schon eigentlich viel zu spät dran, es hätte ja schon viel früher was gemacht werden müssen. Man weiß ja schon seit Ewigkeiten, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Und alles, was ich mir wünsche, ist, dass wir sehr zäh sind, dass wir durchhalten. Und ich halte auf jeden Fall durch.
Fridays for Futures, große Demonstration heute in Aachen. Und die Reportage kam von meiner Kollegin Vivien Leue aus Aachen. Soziale Gerechtigkeit, anderes Thema. Das war heute ein Schwerpunkt auf dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund. Unter anderem hat Juso-Chef Kevin Kühnert erneut die Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen geworben. Rainer Brandes hat ihm und anderen zugehört.
Unter der Decke hängt noch der alte Stahlkran. In einer ehemaligen Fabrikhalle, wo früher ein Schmelzofen stand, hat der Kirchentag zum Kamingespräch geladen. Stargast ist Kevin Kühnert, der Juso-Vorsitzende. Er soll hier mit Ellen Überscher von der grünennahen Heinrich-Böll-Stiftung über Visionen für die Zukunft diskutieren. Die Theologin ist in Ost-Berlin geboren und deshalb hält sie, wie sie sagt, aus biografischen Gründen wenig von linken Träumen von Vergesellschaftung oder gar Enteignungen. Das ist natürlich eine Spitze gegen den Juso-Chef. Der hatte ja für erheblichen Wirbel gesorgt mit seinen Visionen von vergesellschafteten Wohnungskonzernen. Kevin Kühnert aber lehnt sich entspannt zurück und sagt:
Ich weiß ganz genau, wenn man die Leute, die in Berlin bei Deutsche Wohnen oder Vonovia einen Mietvertrag haben, wenn man die fragen würde, wohnt ihr eigentlich lieber bei solchen großen Wohnkonzernen oder würdet ihr lieber bei einer staatlichen Wohnungsbaugesellschaft oder einer Genossenschaft wohnen, dann bin ich sehr entspannt, was das Ergebnis dieser Umfrage angeht, weil die nämlich sehen, wie diese Genossenschaften und öffentlichen Wohnungsbauunternehmen dieses Grundbedürfnis viel besser in Berlin organisiert bekommen.
Viel mehr Kontroverse kommt bei dem Kamingespräch allerdings nicht zustande. Soll es wohl auch gar nicht. Es geht ja darum, gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie die gerechte Gesellschaft von morgen aussehen könnte. Die 52-jährige Theologin und der knapp 30-jährige Juso-Chef sind sich einig, die junge Generation hat dafür genügend Ideen. Die Gesellschaft aber lasse sie nicht mitreden. Ellen Überscher.
Ich persönlich gehöre zu den Leuten, die nie verstanden haben, warum man sich mit 14 seine Religion aussuchen darf. Das ist ja ein ziemlicher Einschnitt, ja, für das ganze Leben oder eine Entscheidung fürs Leben, aber nicht die Partei oder die Wahlentscheidung.
Dürften auch schon 14-Jährige wählen, dann wären die einst großen Volksparteien vielleicht auch nicht so überrascht gewesen von der Fridays for Future-Bewegung. Das muss der Juso-Chef unumwunden zugeben.
Ich muss jetzt die Jusos und die SPD nicht grün waschen an dieser Stelle. Wir haben es auch ganz schön verpennt und da nehme ich die Jusos ausdrücklich mit ein.
Dabei ist das Engagement für den Klimaschutz ein gutes Beispiel dafür, wie 30 Jahre nach dem Mauerfall zumindest in der jungen Generation Ost und West zusammenwachsen. Junge Leute gehen in Leipzig genauso auf die Straße wie in Aachen. Trotzdem, die Teilung ist noch nicht überwunden. Ein paar Kilometer weiter sitzt Kühnerts Parteifreundin Franziska Giffey auf einer anderen Kirchentagsbühne und sagt:
Und wenn wir uns angucken, es gibt die Einkommensunterschiede, es gibt aber auch die Vermögensunterschiede. Wir haben eine Armutsquote im Osten, die bei 20% liegt, im Westen ist sie halb so groß, bei 10%. Natürlich ist keine Armutsquote respektabel und akzeptabel. Und dafür ist es nötig, dass wir eben auch ganz klar benennen, 17% Ostdeutsche, ja. Aber wenn man sich zum Beispiel die Führungspositionen in Behörden, in Politik, in Gerichten und so weiter anguckt, in den Chefetagen der deutschen DAX-Unternehmen sind 2% Ostdeutsche.
Für diese ungleiche Verteilung von Einkommen, Vermögen und Einfluss gäbe es 30 Jahre nach der Wende keine Rechtfertigung mehr.
Rainer Brandes aus Dortmund. Das Jüdische Museum Berlin ist ein Publikumsmagnet. Aufsehen erregt es zuletzt aber nicht wegen seiner Ausstellung. Im Zentrum ein Tweet des Museums mit einer Leseempfehlung zur israelkritischen Bewegung BDS, die unter anderem der Bundestag als antisemitisch eingestuft hatte. Es brach eine Welle der Empörung über den Museumsdirektor herein, der die Konsequenz zog und zurücktrat. Jetzt wird seine Nachfolge gesucht, wie Christiane Habermals berichtet.
Erst einmal soll das Museum ein Jahr lang kommissarisch geleitet werden, bis eine Findungskommission einen Nachfolger für das angeschlagene Museum gefunden hat. Am liebsten eine Frau und auf jeden Fall eine Jüdin. Und Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Gründungsdirektor Michael Blumenthal hätten gegenüber dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, klargestellt, dass das Museum als Kultureinrichtung unabhängig von jedem politischen Einfluss sein müsse. Eine Ansage, die freilich erst kam, als das Kind schon in den Brunnen gefallen war. Denn das Jüdische Museum droht, von der Politik zerrieben zu werden. Und die Kritik an Grütters wird lauter, sie habe sich nach Beschwerden der israelischen Regierung über angeblich zu israelkritische Ausstellungen und Programmbeiträge nicht ausreichend hinter Direktor Peter Schäfer gestellt. Zurücktreten musste er schließlich wegen eines Tweets, in dem das Museum einen kritischen Diskussionsbeitrag zum BDS-Beschluss des Bundestages verlinkt hatte.
Das ist meines Erachtens ein gravierender Versuch, Meinungsfreiheit zu blockieren und zu beschneiden. Und darüber hinaus ist dieser Fall auch ein Fall, wo man sich fragen muss, wer hat die Deutungshoheit, wenn es um die Präsentation des Judentums geht. Also ist Israel hier stellvertretend für das Judentum immer da? Oder ist die Meinung der israelischen Regierung oder der Israelis nur eine Meinung unter vielen?
Erklärte der israelische Historiker Moishe Zimmermann. Gemeinsam mit dem früheren israelischen Botschafter in Deutschland, Shimon Stein, hatte er gestern im Tagesspiegel unter dem Titel »Wer bestimmt, was jüdisch ist?« einen Artikel veröffentlicht, in dem beklagt wurde, die deutsche Politik und Gesellschaft lasse sich, geprägt durch die deutsche Schuld am Holocaust, von der israelischen Politik Denkverbote auferlegen.
Man hat ja hier nicht nur den Ministerpräsidenten Netanjahu, der direkt mit Frau Merkel korrespondiert. Es gibt ein Ministerium für strategische Angelegenheiten, gibt ja wahrscheinlich das Außenministerium und die alle bemühen sich heute viel aggressiver als früher darum, dass so eine Bewegung wie die BDS-Bewegung, die Boykottbewegung gegen Israel, eigentlich im Keime erstickt wird, mindestens nicht an die Öffentlichkeit herankommt, in Amerika, in England, aber auch nicht in Deutschland.
Der Bundestag hatte vor kurzem die von Palästinensern gegründete Boykottbewegung BDS in einem Beschluss pauschal als antisemitisch verurteilt. Projekten und Veranstaltungen, die den BDS unterstützen, soll jegliche Förderung entzogen werden. Das Museum hatte auf einen Artikel verwiesen, in dem sich 240 israelische Wissenschaftler, darunter renommierte Holocaust-Forscher, gegen den Bundestagsbeschluss positioniert hatten. Eine pauschale Stigmatisierung sei problematisch, heißt es in dem Text. Eine Unterstützung des BDS sei von der Meinungsfreiheit gedeckt. Auch die israelische Schriftstellerin Lissi Doron mahnte, es sei an der Zeit, dass Deutschland gegenüber Israel zu einem neuen Diskurs finde. Der Holocaust dürfe nicht vergessen werden, aber der Blick allein auf die Vergangenheit reiche nicht mehr aus, um die Krise der Demokratie und der liberalen Werte, die vielfältigen Angriffe auf die Meinungsfreiheit in Israel und in vielen anderen Ländern abzuwehren.
Christiane Habermals berichtete. Genießen Sie den längsten hellen Abend des Jahres. Mein Name ist Mario Dubovicek und ich wünsche Ihnen zudem noch ein schönes Wochenende.